Dein Kommen wurde in den Ringen vorhergesagt. Der lange Kreis ist fast vollendet.
Ja, kenne ich, aber shit.
Dein Kommen. Ilgenov sagt das, wenn man in den Raid quasi in sein Gebiet da reingeht, dann sagt er das als Begrüßung quasi.
Stimmt.
Ja. Und ich habe das aus mehreren Gründen rausgesucht. Erstens, weil es wahrscheinlich von Steve, den User, geschrieben wurde. Also wir wissen es nicht mit ganz hundertprozentiger Sicherheit immer, wer was geschrieben hat bei Blizzard. Das ist mal ein bisschen schwierig.
Ist auch das, wo ich über heute tatsächlich ein bisschen reden will. Dieses, dass man immer alles, Ära Steve, den User, Ära Afrisabi und so. Und der war ja alles, was halt Unfug ist.
Ja. Das ist sehr, sehr schwierig zuzuordnen, ne? Aber wir haben jetzt dieses Interview von PC Gamer, wo er auch nochmal explizit sagt, dass die Ilgenov und Endsoft-Zitate und so weiter von ihm stammen.
Mhm.
Von daher dachte ich, nehme etwas davon. Und ich habe das jetzt im Speziellen genommen. Erstens, weil ich finde, es passt ganz gut, um auch den Abgang von Steve Blizzard zu beschreiben. Von wegen, der Kreis ist fast vollendet.
Ja.
Von wegen, seine Ära endet.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Und zum anderen habe ich dieses Zitat genommen, weil es einer von den wenigen Old God-Zitats ist, was in den letzten Wochen oder so, wo mir nochmal was aufgefallen ist, dass ich es vielleicht falsch verstanden habe immer.
Mhm. Warum hast du es falsch verstanden?
Also, was ich immer darunter verstanden habe, dein Kommen wurde in den Ringen vorhergesagt. Welche fucking Ringe? Und ich dachte immer, okay, Chris Metzen, der schreibt in der Einleitung von den Chroniken auch von Ringen. Mhm. Cycles and Cycles im Englischen. Im Deutschen sind es, glaube ich, Zyklen in Zyklen, wurde es, glaube ich, übersetzt. Und dann dachte ich immer, okay, es geht um die Warcraft-Lore. Also, das ist die große Prophezeiung. Irgendwie, die meinetwegen das, was die Kosmos-Map darstellen soll oder das, was die Ersten hinterlassen haben und so weiter. Aber jetzt in der letzten Zeit mit Amir-Thrasil und so weiter, habe ich nochmal ganz anders über das Zitat nachgedacht und dachte an Baumringe.
Ja.
Weil Ilgenov ja auch in einem Baum drin ist.
Maybe. Ja. Aber ich würde dann noch eine Stufe weitergehen. Also die Ringe in Ringe habe ich so gesehen in, wenn du an das Classic World of Warcraft Symbol denkst, Logo, bis heute ist immer ein Ring um Azeroth drum. Den Ring, den wir jetzt in War Within oder beziehungsweise bei Iridikron, Fyrallath und der guten Vyranov als Gefängnis drum hatten und jetzt im War Within-Logo ja mehrere Ringe sind. Ich habe immer gedacht, tatsächlich die Ringe. Also, dass das so auch, woraus Ouroboros wahrscheinlich hergeleitet wird. Da ist es zwar nicht ineinander, aber irgendwie ja schon. Und jetzt mit den Bäumen, Bäumen, würde ich sogar sagen, klingt cool, aber ich denke, die Wurzeln ergeben diese Ringe. Also nicht die Ringe von den Baumringen, die man ja, wo man das Alter der Bäume abliest, sondern tatsächlich, dass die Wurzeln diese Ringe ergeben, die wir auf dem Logo schon immer haben.
Ah, ja.
Würde ich sagen, ja. Ja, aber ja. Könnte ich schon mitgehen, ja.
Mir fällt dazu direkt was ein. Ne? Es ist immer ein bisschen on the fly, deswegen muss ich immer.
Der Ball wird hier besser zugespielt als zwischen Ronaldo und Messi, doch immer.
Weil du über die Ringe sprichst und die Warcraft-Welt, ich sehe das ähnlich, dass das irgendwie immer dazugehört. Und es ist ja so, dass in den Chroniken und die Titanen und Azeroth und so weiter geht es ja um diese Weltenseen-Geschichte. Das heißt, die Weltenseen sind im Planeten drin. Der Ursprung oder vielleicht ein Ursprung, wo sich hier die Autoren inspiriert lassen haben, ist von den sogenannten Welteneiern, kosmischen Eiern, die modanischen Eier oder die Eier nach Orpheus. Es gibt sehr viele Namen dafür.
Okay.
Und ich mache mal ein Bild davon. So, zum Beispiel.
Okay.
Kenne ich das nicht, ist tatsächlich. Ja, das ist proto-indogermanische Religionstum. Also bevor Christentum und andere Religionen und so weiter existiert haben, da haben sich die Leute ja auch Gedanken darüber gemacht, wo kommt alles her. Und da war ein weit verbreiteter Glaube, dass entweder das Universum oder die Welt oder die Götter in solchen Eiern waren, die von so Schlangen oder anderen Sachen zusammengehalten worden sind. Und wenn die brechen, dann brechen die Eier auf und dann werden die Götter geboren oder das Universum oder ähnliches.
Ähnlich wie beim Nordischen, die Schlange, die eben die Meere hält, ne?
Genau, das wurde da wahrscheinlich dann, das hat sich wahrscheinlich dahin irgendwie mal weiterentwickelt über die Jahrtausende. Wahrscheinlich kam das da mal ursprünglich her. Und das könnte quasi jetzt auch hier die Inspiration sein, die hier quasi zu tragen kommt. Ne? Die Schlange sind dann die Ringe. Vielleicht, also vielleicht existiert im Warcraft-Kosmos diese Schlange gar nicht so, sondern es ist eher so eine Art Metapher für diese Ringe, wie du richtig gesagt hast.
Es kann ja auch durchaus sein, dass diese Schlange nicht Schlange fleischlich in dem Sinne halt ist, sondern metallisch ist. Ich meine, diese metallischen Aspekte haben wir ja ziemlich oft in dem Bereich der Gnome, der Zwerge und sowas alles, wo ja zum Beispiel auch ein Hüter sich dann metallisch hat werden lassen, nachdem sein Körper in die Luft geflogen ist. Von da an würde das ja eigentlich cool zu Chris Metzens. Ich meine, der hat ja schon zwischendurch dieses Fancy mit Samwise Gamgee, einer der Urzeichner von Blizzard überhaupt, die Urzeichnungen für World of Warcraft gemacht hat. Der hat ja zwischendurch auch immer so ein paar metallische, gut, der ist Metalhead, aber so, der hat ja zwischendurch so ein paar metallische Sachen. Von da an passt das schon sehr cool, glaube ich, dass die Schlange vielleicht gar nicht fleischig ist, sondern ein metallenes Konstrukt ist. Und auch wenn sie jetzt als Gefängnis nur als vollendete Ringe gezeigt wird, aber im Wesentlichen, im Kosmos, ist da vielleicht wirklich eine Metallschlange, sag ich mal, sowas, die alles zusammenhält.
Ja, auf jeden. Es gibt auch, oh Gott, ey, ich komme gerade nicht auf den Namen. In der griechischen Mythologie, weil die Titanen sind ja häufig auch an die griechische Mythologie angelehnt, da gibt es ja mehrere Zeitgötter. Und es gibt einen, es gibt einen, der wird von so einem Ring auch umrundet. Ich glaube, da sind auch die Sternzeichen des Zodiac drauf.
Da bin ich raus.
Ja, auf jeden Fall, ich hatte damals gedacht, dass das der Arbiter, der Seelenrichter an diese Gottheit angelehnt sein könnte. Hat sich, glaube ich, als falsch herausgestellt, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, weil auch der Seelenrichter hatte so eine Ringstruktur um sich als Möbiusband. Ich weiß nicht, ob dir das damals aufgefallen ist, aber ja.
Ja, aber gut, ich glaube, Shadowlands. Also für mich sind die Shadowlands jetzt persönlich mit Steve D'Anuzzo sowieso noch erst recht abgehakt und ich versuche quasi gar nichts mehr aus dem Aktuellen irgendwie noch zu Shadowlands. Also ich hatte es ja immer noch so ein bisschen offen und irgendwie habe ich noch so einen Rest Hoffnung, bis die Chroniken da sind, die nächsten Chroniken, Teil 4. Ja. Da wird man spätestens erfahren, wie Chris Metzen tatsächlich darüber denken wird. Aber ja, sieht interessant aus, ja.
Genau, hier, das ist
auch Eon.
Genau, Eon ist das. Und um ihn herum ist hier auch dieser Ring und da sind auch die Sternzeichen drauf quasi. Erinnert mich auch so ein bisschen an diese Thematik, irgendeine Gottheit wird von irgendwelchen Ringen umrundet.
Ja, ich meine, haben wir ja auch bei Stargate mit den Ringen. Ringe sind ja eigentlich gerade bei solchen Mythologien und sowas immer gern gesehen. Und Chris Metzen bedient sich da natürlich oder hat sich da schön drüber bedient. Die Frage ist jetzt nur, kommen wir dann auch direkt zum Thema. Die Frage ist nur, wie sehr hat Steve D'Anuzzo jetzt diese Ringe ausgedehnt? Quasi. Und ich glaube, er hat sie überdehnt. Ich glaube, er hat sie für Chris Metzen überdehnt, weil, nur mal um die Leute abzuholen, wir wissen nun ganz genau, Steve D'Anuzzo ist nicht mehr bei Blizzard, schon seit November ist er nicht mehr bei Blizzard, er ist still und heimlich gegangen, er wurde auch nicht gegangen, sondern er ist von sich aus gegangen, er war nicht Teil der Kündigungswelle oder sonstiges, sondern er hat einfach seinen Platz freigemacht, auch hat er erwähnt, dass er bereit ist, nun, für was anderes, 10 Jahre World of Warcraft und hauptsächlich das Franchise mitzumachen, der braucht jetzt was anderes. Und ich lese persönlich genau aus diesem Satz heraus, ich kann jetzt eh nicht meinen Weg vollenden, weil da ist der Urschöpfer zurück, also bringt mir das nichts. Das lese ich daraus, by the way.
Ja, es ist sehr, also es gibt verschiedene Gründe an. Einmal dieses Jahr will was Neues machen.
Und vor allem das Homeoffice, ja, stimmt.
Genau, und dann diese Homeoffice-Geschichte. Ne? Mhm. Also Steve möchte gerne von zu Hause aus arbeiten und die neuen Policies, die jetzt wohl eingeführt worden sind bei Blizzard, erlauben das wohl so in dieser Form nicht mehr.
Ja, vor allem er ist ja extra umgezogen gewesen. Oder er war umgezogen, weil Blizzard damals ja den eingeführt hat, ey, ihr könnt komplett remote arbeiten. Und er hätte jetzt halt wieder nach Irvine ziehen müssen und das will er einfach nicht.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht die Familie oder so, die ist da ja auch mittlerweile irgendwie. Kann ich mir vor, ich weiß nicht, ob er Kinder hat oder sonst was, aber wenn die da zur Schule gehen, so weiter, willst du ja auch nicht rausreißen aus ihrem sozialen Umfeld und so.
Und dann hast du noch so einen Punkt, dass Chris Metzen zurück ist. Also, ich meine, Steve D'Annunzio war schon eh immer der Arsch für alle, obwohl er eigentlich nicht der Arsch hätte sein müssen. Auf gar keinen Fall. Da fehlten Korrekturen seitens Blizzards und da mal ein bisschen gegenstehen, finde ich. Also, ich finde, da hat Blizzard als Arbeitgeber ein bisschen scheiße agiert, möchte ich fast
behaupten. Er war schon auf der Sündenbock.
Ja, genau.
Ja, das stimmt schon.
Und was man auch immer noch mal ganz festhalten muss, er war nie das, was Afrisiabi oder Chris Metzen war. Er war nie Chef. Er war nie derjenige, der lore-technisch immer den letzten Punkt hatte. Sondern es war in der Zeit, wo Afrisiabi dann weg war, quasi Ian Hethicoathers derjenige, der den letzten Zug gegeben hat.
Ja. Ich weiß noch, ich hatte ein Interview gesehen auf YouTube. Ich weiß gerade nicht mehr, mit welchem Content Creator das war. Mit Madeline Rowe, die Kurzgeschichte. Die das Buch geschrieben hat, irgendwo Anbruch der Schatten.
Ja.
Und die hat darüber gesprochen, wie ihre Kommunikation mit Blizzard und mit Steve D'Annunzio war. Und sie meinte, die haben sie eigentlich einfach schreiben lassen. Das Einzige, was war, dass Steve D'Annunzio gesagt hat, die drei Sätze müssen rein. Egal wie. Weil die auf die wollte irgendwie aufbauen dann wahrscheinlich in Shadowlands.
Ja, ja.
Aber ansonsten mach, was du willst. Und dann lesen wir das Korrektur, ob das so passt, aber da gab es wohl nicht groß irgendwas anzupassen.
Das hat aber auch tatsächlich Christy Goldie auch schon mal in einem Interview gesagt, weil sie ist ja nie wirklich Angestellte bei Blizzard gewesen. Sie ist ja schon immer nur so freie Mitarbeiterin und irgendwie halt mal oft da, weil sie sehr viel da natürlich mitmacht. Aber sie hat auch schon ein paar Interviews gesagt, dass es eine komplett freie ist. Also sie gibt natürlich grob im Vorhinein an, mit Chris Metzen war es immer. Auch sogar als Chris Metzen schon gar nicht mehr da gearbeitet hat, offiziell, hat sie sich mit Chris Metzen bei Blizzard getroffen und hat gesagt, ey, so, das ist meine Idee. Und die haben gesagt, mach, du kriegst das schon hin. So. Also von da an, ja, es ist cool. Und genauso hatte ja Steve D'Annunzio auch die Kurzgeschichte über Furorion, ne? Nee.
Er hatte auf jeden Fall die Mirror-Geschichte mit Sylvanas und
Nathanos. Das war's, was ich meinte. Die auch super geil ist und die auch eigentlich zeigt, auch die Sachen, die er aufzählt in dem Interview, was er gemacht hat. Ich glaube, da können wir alle Reihe direkt durchgehen und sagen, jo, 10-10. Gut, definitiv gutes Zeug.
Ja, ja. Aber ich bin auch der Auffassung, dass Shadowlands ein bisschen noch gut altern wird. Also, wenn noch ein paar Addons ins Land gestrichen sind und die Leute resümieren nochmal, wie war eigentlich Shadowlands, dann wird Shadowlands deutlich besser abschneiden, als das jetzt noch der Fall ist. Ich finde, jetzt schneidet schon in der Erinnerung bei vielen Leuten besser
ab. Ja, du merkst ja, wie schon einige Content-Creator jetzt auf einmal ankommen mit so, ja, Shadowlands war gar nicht so schlecht, ne? Ja, danke, so.
Naja, ich glaube, das Einzige, wo man sich relativ einig ist, ist, dass der Kerkermeister einfach kein gut geschriebener Bösewicht war.
Ja, ich glaube, da sind wir uns durch die Bank wirklich alle einig.
Genau, und bei dem Rest, da geht es ein bisschen auseinander, hängt ein bisschen davon ab. Aber ich glaube, auch da sagen die allermeisten Leute jetzt erstmal Shadowlands von Release an, die Gebiete und so weiter. Das fanden eigentlich alle super. Gute Questerfahrungen und sonst irgendwas.
Ich glaube, auch jeder sagt, dass der Maw und Cordria genau für das, was sie sein sollen, perfekt gelungen ist. In dem Spiel ist es natürlich absolut scheiße, aber es ist gelungen. Also
es hätte nur eine Quest sein dürfen und kein Gebiet.
Genau, das ist das Problem gewesen. Ja, aber Der Maw war vom Gefühl her, also hättest du da ein paar Mal durchgemusst, um irgendwo, und nicht täglich irgendwie für einen Raid oder so einen Scheiß, und wärst da immer wieder gestorben, sondern du hättest immer nur dieses scary Moments gehabt, so, wenn du da durchgehst.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, das wäre Bombe gewesen.
Wenn da nur diese Dinger gewesen wären, wie Thrall und Bane und so weiter befreien und das war's. Ja. Nur dafür, dann wäre es perfekt gewesen. Dann hätten wir gemerkt, alles klar, ist ein Scheiß und da will man auch nicht sein.
Auch der Skip, wenn der dann ziemlich schnell da gewesen wäre, wenn man rübergeht Shadowlands, dass man ziemlich schnell den Skip benutzen könnte.
Ja.
Das hätte auch wesentlich mehr. Also sie haben sehr viele Chancen verstrichen, ja, das positiv stehen zu lassen. Und wie gesagt, ich finde, sie haben da übelst, aber wirklich übelst verpasst, auch schon im BFA, Steve DeNuso zur Seite zu springen. Das war halt ihre damalige Policy, das ist ja so bis heute. Egal, ja, welcher Mitarbeiter angegangen wird, die halten die Fresse und jagen nicht noch mehr Öl ins Feuer. Man kann jetzt meinen, okay, das ist gut.
Ich glaube, mal so ist gut, immer schwierig zu sagen. Ne?
Ja. Aber es
manchmal
ist halt ihre Politik.
Ja. Ich glaube auch. Ich glaube, hier wäre es ab und zu mal gut gewesen zu sagen, das ist nicht Steve DeNuso allein, sondern das gesamte Team, das diese Geschichte geschrieben hat.
Ja. Auch jetzt finde ich es tatsächlich recht schade. Also, beziehungsweise, ich finde es bezeichnend, weil ein Chris Metzen war jemand, der trotzdem auf Twitter immer mal was geschrieben hat. Und ich finde es bezeichnend, dass jetzt nach öffentlich werden, dass Steve DeNuso weg ist, dass da nichts von Chris Metzen kommt.
Dass da irgendwie sowas kommt wie
coole Arbeit, danke für dein, wie du es aufgebaut hast, ich baue darauf weiter auf oder so.
Genau, ich werde deine Ideen in Ehren halten oder
ja, genau,
sowas. Irgendwie sowas, ja.
Das ist schon sehr bezeichnend.
Ja, es könnte gut sein, dass sie tatsächlich einen Disput hatten oder selbst wenn die keinen Disput hatten, dass sie zumindest kreativ völlig andere Vorstellungen hatten.
Kann sein. Ich meine, ich kenne Chris, also heißt, ich kenne Chris Metzen, aber so wie er rüberkommt, würde ich behaupten, wenn, dann könnte noch was in der nächsten Expansion sein. Dass da so eine Art Easter Egg für Steve DeNuso drin ist, so als Würdigung, das könnte ich mir noch vorstellen.
Ja, ja, das hat Chris ja, Metzen ja öfters gemacht, genau, ne? Also dieses, irgendwo ist ein Grab oder so, wenn jemand gestorben ist oder irgendwo ist eine Gedenktafel und so, ja, das gibt sehr viel, gerade in Vanilla-WoW gab es das extrem viel.
Ja, genau.
Aber auch dann in den nächsten nachfolgenden Addons gab es das immer wieder, das stimmt.
Deswegen,
oder also NPCs.
Kann gut sein, dass das noch kommt. Aber ja, ich glaube, deswegen ist auch zumindest Steve weg, denke ich. Also das wird der größte, mitgrößte Teil sein.
Also relativ wahrscheinlich, dass auch Dalaran wiederkommt. Da könnte sein, dass dann Steve den User da Bibliothekar ist oder so.
Ja, genau. Sowas kann sein, halt so ein Ehren-NPC, weil das kann ich mir schon vorstellen. Egal, ob er
oder selbst ein Disput war. Wenn sie wirklich Beef haben, dann kommt dann die Kanalisation von Dalaran.
Ja, oder so ein NPC, den wir direkt umklatschen müssen oder immer wieder. So ein Daily-NPC, der täglich geklatscht werden muss. Das wäre natürlich doof. Oder er packt ihn in den Rollstuhl, aber ich glaube, das wird er nicht machen. Das hätte wer jemand anders gemacht, ne?
Ja, ja. Allgemein, ich möchte auch daran erinnern, jetzt so, selbst wenn man Shadowlands nicht so cool findet, aus verschiedenen Gründen, es gibt ja unterschiedliche Kritik an Shadowlands, selbst dann gibt es Lore, die Steve DeNuso geschrieben hat, die eigentlich alle geil fanden. Also zumindest nach meiner Wahrnehmung. Gerade damit, womit ich auch jetzt eingestiegen bin, nämlich die Zitate der alten Götter.
Ey, das ist das meist diskutierte der letzten 6 Jahre.
Ja, also zumindest für die Lore-Interessierten ist das eigentlich ja so das Geilste, was es gab für die Lore. Gerade für so Lore-Spekulationsvideos. Und das kommt von Steve DeNuso. Und ich weiß nicht, ob das alle wissen.
Anscheinend nicht, weil ich meine wirklich, egal was passiert, egal was die letzten 6 Jahre passiert ist, irgendeiner packt in den Tweet oder sonst wo dann die Zitate von Ilgenot rein. Guck mal, das könnte doch zu dem und dem passen. Und das sei den wir sie haben. Und ey, so ein Ding hat Chris nicht geschafft.
Nee.
Und das wird die nächsten 10 Jahre noch so gehen, dass wir immer wieder darauf aufbauen.
Es könnte auch sein, dass also viele der beliebtesten Charaktere wie Xalatas oder so, dass die auch aus Steve DeNusers Hand stammen, ne? Mhm. Da weiß ich nicht genau, ob das so ist, aber würde zeitlich passen.
Würde zeitlich passen, dann könnte auch ein Bombsamdi und so da mit reingehen und sowas. Das ist, ja, schwierig halt, ne? Ja. Aber zumindest hat er uns ja Hints gegeben, warte mal, ich gehe mal schnell drauf, was er gemacht hat, weil er hat seine Top 5 uns gegeben, und zwar die Legion, die Klassenhalle von den Marksman-Huntern, war das, also die Artefakt-Questreihe. Da sieht man auch, er packt nur diese eine Questreihe rein, die er gemacht hat. Also alle anderen nicht unbedingt so.
Das könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass er da so subtil darauf hinweist, dass Legion, er hat da was gemacht, aber er war noch nicht hauptverantwortlich für die Legion-Story, sondern vermutlich wurde die im Wesentlichen schon von Chris Metzen und so weiter vorhergeschrieben. Ja, oder beide so vielleicht, ne? Genau, da war noch Alex Afrasiabi und Chris Metzen ist ja gegangen bei so Mist of Pandaria. Da kann man überlegen, dass da vielleicht schon so Ideen waren.
Maybe.
Richtung Legion. Ja.
Bleach ist schon höchstwahrscheinlich. Dann Some of the Original Allied Quests. Das heißt Blutelfen. Was hatten wir denn noch? Nee, warte mal.
Oh, nee, Allied Races sind die hier Dunkeleisenzwerge und so weiter, glaube ich.
Ja, obwohl Original. Ich denke, da meinen die eher so Worgen, Panda.
Obwohl, kann das war sein, nicht, das weiß war ich nicht.
Verbündete, ne? Müssen dann schon Nachgeborene, ja, und sowas sein, ja.
Ja, ja, ich meine, das sind die BFA-Völker quasi.
Ja, meine schon. Ja, und Legion halt, ne? Nachgeborene.
Ja. Und Original meint halt die, die am Anfang dazu gekommen sind, ja, wahrscheinlich. Nicht die Mecha, ja, nicht die Mecha-Gnome und die Vulkara vielleicht.
Ja, ja, genau. Dann so. The Ilgenov and Soft Whispers hat er gemacht. Wie gesagt, bis heute, ich glaube, das Geilste, was einer überhaupt irgendwie so geschaffen hat, für sich allein. Ja. Dann ganz viele
Indie-Entwickler. Vor allem genau, es ist relativ simpel vor allem. Also, ich sag mal, das, was Taron Gregory macht, also derjenige, der hauptverantwortlich ist für die Cinematics in WoW, das ist ja extrem aufwendig. Also, ja, ne, also klar gibt's auch simple Cinematics, aber das sind ja nicht diejenigen, die uns vom Hocker hauen, sondern diejenigen, die uns vom Hocker hauen, die sind da die extrem aufwendigen. Und dagegen sind ja so ein paar Zitate runterschreiben relativ simpel. Das heißt, er hat es geschafft, mit relativ simplen Mitteln uns sehr viel Feuer zu geben. Und ich glaube, das ist das ist tatsächlich eine Kunst. Also
ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann halt, wie gesagt, ganz viele Ingame-Bücher, die in Forbidden Reach und im Smaragdgrünen Traum gefunden wurden. Das heißt, wir können damit ausgehen, dieses über den, ne, mit dem Grünen, ne, im Traum, dieser Drache, dass das eine Idee von Steve Denusa war und dass wir die jetzt abhaken können.
Ich glaube, diese ganze Geschichte mit Avaloren und so weiter kommt von Steve Denusa.
Glaube ich auch.
Und ich glaube auch, dass das, genau, und auch, dass das Drache da weggeflogen ist und so weiter. Das sollte wieder Avalorens teasern und so.
Ich glaube, das war auch der ursprüngliche Plan und dann sind sie umgesprungen und weil Chris meldet. Ich denke, es kann so gewesen sein, Chris Hetzen hat sich, als er wieder da war, hat sich gemeldet, ey, wisst ihr was? Irgendwie kribbelt's mir jetzt, ich bin jetzt ein paar Monate hier und es kribbelt ja in den Fingern und so und ich habe jetzt doch wieder Bock, lass mal richtig einsteigen, hier ist meine Idee, wir machen da so ein großes Schwert. So cinematic, ja. So. Und alle waren, ja, alles klar. Und Steve the Nooser so dann, ja.
Dazu würde auch passen, dass die Arator, also die das Menschenvolk, was jetzt im War with Im kommt,
ja,
das ist ja, das hat ja damit zu tun. Also das hat ja mit der Avaloren-Geschichte zu tun.
Ja.
Aber es ist wieder so ein Abkömmling. Also die genaue Story ist ja noch nicht ganz klar, aber irgendwie die Menschen sind ausgewandert und haben irgendwie auf der Suche nach der Hand von Tyr. Und ein Teil ist dann dort gelandet, wo wir sie dann in War with Im finden und ein Teil nicht. So. Aber dass das jetzt aufgegriffen wird, ist Chris Metzens Lösung, das nicht einfach komplett unter den Tisch fallen zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich greife das auf, damit wir einen Handlungsbogen haben, der weiter fortgeführt wird und dass das nicht einfach aus dem Nichts kommt. Mhm. Aber die eigentliche Geschichte, die vorgesehen war, wird jetzt erstmal nicht erzählt.
Ich denke auch, dass sie daran vielleicht sogar schon designtechnisch gefeilt hatten und der das sich so benutzt einfach, damit halt diese Arbeit nicht unterm Tisch fällt.
Genau.
Ich denke, das war auch schon Plan.
Das könnte sogar sein, also wenn man jetzt den Anwalt des Teufels spielen will, dass das eine kostentechnische Entscheidung auch war. Wenn die schon irgendwie ganz viel Art-Design und Model-Design gemacht haben, dann wäre es Quatsch, das alles über den Haufen zu werfen aus ökonomischer Sicht. Da hat sich Chris Metzen gesagt, alles klar, wir müssen auch irgendwie Tempo machen, das Addon muss ja irgendwann rauskommen. Dann baue ich das halt ein. Da haben wir gleich für ein Gebiet eine der Fraktionen schon fertig quasi.
Ich denke auch, deswegen haben wir kostengünstig Revamp. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil. Ich meine, generell, sie wollen ja schneller werden. Also das zählt da schon mit rein. Und nur um das eben abzuschließen, many scripts for stay a while and conservation and in-game cutscenes. Also das hat er auch noch gemacht.
Was ich sehr gut finde, weil das Witzige ist ja, glaube ich, also ist jetzt nur meine Wahrnehmung, wer weiß, wie sehr das stimmt und so. Aber wenn Leute Steve Denusa kritisieren, dann sind das meistens auch Leute, die Final Fantasy total geil finden.
Mm.
Und in Final Fantasy gibt es das häufiger, dass NPCs miteinander reden über alles Mögliche. Und dieses Stellewile, also dass du einfach da bleibst und dann reden die NPCs miteinander, das kommt auch von Steve, den User. Ja. Was ein bisschen ironisch ist, weil das ja genau das ist, was viele Leute fordern.
Das kommt dann ja, das ist auch, dass viele gar nicht wissen, dass er dafür verantwortlich ist, dass so viele Stay-A-While-and-Listen-Dinger überhaupt da sind, weil das war nie ein Ding von Chris Metzen und von Afrisabi oder generell nicht. Das war halt so eine Liebhaberei von Steve the User tatsächlich. Das ist halt so krass, wie arg dieser Mann, wie gesagt, in allen Ehren, man kann ihn kritisieren, gar keine Frage, ne? Aber das, was er sich anziehen durfte, das, finde ich, war zu viel des Guten. Und es hat sich halt nie einer da vorgestellt. Ein Chris Metzen hörte ich mir auch in der Zeit, wo er nicht da war, wünschenswert da so mal gelesen, dass er gesagt hat, ey, nur wenn er gesagt hat, ey, die und die Story, Steve, fand ich voll geil, hast du gut gemacht. Der hat gar nicht irgendwie den beschützen müssen in dem Sinne, sondern einfach nur mal sagen müssen, ey, der Punkt da, den hast du richtig cool gemacht. Weil jeder hätte dann dafür ihn respektiert, weil er sagt, ey, der Meister himself findet das geil. Ja, so, das wäre es gewesen.
Er hätte ja sogar den easy Weg gehen können und sagen können, hey, ich finde Denatrius richtig cool.
Ja, genau.
Weil Denatrius fand sowieso jeder cool. Und dann hätte jeder gesagt, hätte man wenigstens immer so gesagt, ja, okay, das mit den Kerkern ist ja scheiße, aber Denatrius ist ja cool.
Genau, man hätte halt einen positiven Punkt gehabt und den kann man bis heute einfach nirgendwo finden. Wir, die wirklich sich tief damit befassen, wissen, was hat er geschrieben. Wir wissen, was für einen coolen Shit der so gemacht hat. Aber im Öffentlichen wird Steve Denuser ab jetzt sowieso, jetzt wo er weg ist, erst recht. Er wird jetzt derjenige bleiben, der halt Scheiße gebaut hat. Der hat Shadowlands verzapft, fertig. Ne? Ja. Und im Hintergrund wissen alle, dass das nicht so ist. Alle,
die und ich finde tatsächlich, also dir geht's ja wahrscheinlich eher ähnlich, du magst ja Shadowlands und ich finde Shadowlands auch nicht so schlecht. Und ich glaube auch, dass die Geschichte, die sie eigentlich erzählen wollten, das ist natürlich Spekulation auf meiner Seite, dass die richtig gut war. Ja, aber natürlich. Sie haben sie nicht erzählt.
Stell dir mal vor, Shadowlands-Saga, 3 Teile Shadowlands. Stell dir mal vor, wie geil das hätte werden können.
Ja, also ich glaube tatsächlich, ne, also es gibt viele Hinweise darauf, dass eigentlich der Primus der Oberbösewicht gewesen war und nicht der Kerkermeister, sondern der Kerkermeister war eine Marionette, ein Sündenbock innerhalb der Story. Das haben sie dann umgeschrieben, weil die Leute mittlerweile keinen Bock mehr auf Shadowlands hatten, Player Drop gab's extrem und so weiter und so fort. Und es gab irgendwelche anderen Probleme, auch vielleicht auch durch Covid-19 verursacht, weiß man nicht. Was auch für die Entwicklungszeiten verzögert hat.
Die Übernahme von Microsoft stand ja genau da schon an. Ne? Ja. Mike Gibara wurde installiert und da kann mir keiner erzählen, dass der nicht Jahre vorher schon genau dafür installiert wurde, um jetzt in Ruhestand zu gehen. So, ne? Das ist halt so viel, was da am Geschehen war. Und was ja umgebaut dann wurde, die haben die Pipelines ja nicht erst seit 3 Monaten, jetzt seit der BlizzCon, haben die Pipelines nicht erst gebaut. Die Pipelines sind seit 2-3 Jahren jetzt so gebaut, dass sie das jetzt machen können, weil du announced nicht einen Bums, den du jetzt erst installierst. Wenn du dir sicher bist, du kannst den Shit machen, dann announced du das und dafür brauchst du 1,5 Jahre. Shadowlands war halt ganz klar, wir müssen jetzt abschießen, wir müssen neu machen, wir müssen in die Richtung gehen, schreib das mal irgendwie, fertig.
Absolut. Ich finde auch, also bei Sylvanas zum Beispiel ist ja auch einer meiner Lieblingscharaktere und bei dir ja auch. Da habe ich schon ein bisschen, da haben sie halt Fehler gemacht, auch Fehler, die nicht passieren dürfen. So, du kannst nicht einfach einen der ich glaube, Sylvanas war der beliebteste Charakter oder selbst wenn sie es nicht war, war sie
also
in den Top 3.
Es gab eine Rechnung, Anfang Dragonflight, Ende Shadowlands, Wikipedia-Aufrufe, WoW-Wiki-Aufrufe und so weiter. Sylvanas ist mit Abstand auf Platz 1. Dann kommt erst irgendwann bei Far Illidan und dann kommt sowas wie Xalatas, den hast du nicht gesehen, aber Sylvanas ist mit Abstand 1.
Und da ist es ein Fehler, sie so schnell zum Bösewicht werden zu lassen. Also sie waren ja nicht so richtig ein Bösewicht, aber das ist das, was bei den Spielern ankam. Du kannst nicht einfach sagen, so, und jetzt Fingerschnips und jetzt ist sie mit dem Hauptbösewicht verbündet.
Ja.
Das war ein Schlag ins Gesicht von vielen Fans von Sylvanas. Und diejenigen, die Sylvanas doof fanden, die wurden auch nicht befriedigt, weil sie ist immer noch irgendwie am Leben. Man hat irgendwie alle unbefriedigt zurückgelassen. Also
du merkst halt auch, dass sie versucht haben, so, die wissen, Afrisabi hat die Scheiße gemacht mit dem Baum. Das wissen wir. Das ist safe. Das ist ganz klare Sache. Afrisabi war das mit dem Baum. Und von da an, dann kommt diese Loyalisten-Sache und. Von da an hat eigentlich Steve Denuse nichts anderes getan oder sein Team, wer auch immer dafür zuständig war, als sie irgendwie zu retten. Aber sie war nicht mehr zu retten. Der Punkt mit dem Baum, da war vorbei. Wie willst du das da noch machen? Und da war einfach vorbei. Und
das war auch, also das war auch da mit dem Baum, ne? Also da hatten wir ja noch Hoffnung. Auch viele Leute, die später Shadowlands stark kritisiert hatten, hatten ja die Hoffnung, okay, wir akzeptieren das erstmal, da muss was richtig Krasses hinterstecken.
Mhm.
Und dann war die Erklärung nur, ja, Elune wollte irgendwie der Winterkönigin helfen mit Seelen.
Das war zu schwierig, genau. Man hat es nicht war geschafft.
Das war es nicht. Also das war nicht überzeugend genug dafür, dass man den Nachtelfen ihrer Hauptstadt weggenommen hat und dass Sylvanas einen so großen, taktisch seltsamen Schachzug gemacht hat.
Ja, vor allem, ich glaube, sie haben unterschätzt tatsächlich, also da stelle ich denen wirklich reine Doofheit vor, sie haben doof unterschätzt, wie wichtig Sylvanas für den einen Part ist und wie verdammt wichtig Teldrassil für den anderen Part ist. Und sie haben zugesagt, ah, das kriegen wir schon so mit Elune hin und ein Scheiß. Also wirklich, da hätte es viel mehr geben müssen. Und dann haben sie es mit Bane noch schlimmer gemacht, mit der ganzen Loyalisten. Sie haben versucht, du merkst es, sie versuchen und wollen uns das geben und haben es einfach nur noch mehr in die Scheiße geritten, weil ich glaube, es wurde unterschätzt, wie krass das war. Es war ein geiles Ereignis, keine Frage. Der Baumbrand war geil, so geil wie Unterstadt. Ey, meine Lieblingsstadt überhaupt komplett destroyed wurde.
Ich fand das Ereignis ist einer meiner absoluten Lieblingsereignisse in WoW. Völlig. Ich finde nur die Begründung nicht gut.
Ja, genau. Also. Sie hätten da, wie gesagt, wir hatten ja alle Hoffnungen und dachten so, wow, krass, da ist jetzt was weiß ich was und dann so diesen, sie ist so ein bisschen Arthas, aber nicht so wirklich und dann wollen sie es doch selbst und ich meine, sie hat ja auch bis heute noch recht. Das ist ja auch nie aufgeklärt worden.
Genau, in gewisser Hinsicht schon. Aber das wurde nicht genug thematisiert.
Ja, das ist es.
Ihre Schuld wurde thematisiert, da bin ich einverstanden. Das haben sie gut genug gemacht, finde ich. Aber was nicht gut genug thematisiert wurde, ist, dass jemand für sie Partei ergriffen hat. Dass irgendjemand in diesen ganzen Leuten, die sich dann versammelt haben in Oribos, hervortritt und sagt, mag ja sein und ja, die soll bestraft werden, aber sie hatte schon einen Punkt und darüber müssen wir jetzt mal reden.
Ja.
Das ist ja nicht passiert.
Und nee, danach waren alle so, ey, alles ist tutti. Da musst du dir mal reinziehen. Da ist ja von Lord Tremateron bis zur Emma aus dem Bäckerei aus Sturmwind, jeder Arsch an Hansel ist oben in Oribos und weiß eigentlich jetzt ganz genau, plus natürlich die stille Post, die wissen jetzt alle ganz genau, scheiße, wenn wir sterben, dann sind wir ewige fucking Sklaven. Wir sind für die Ewigkeit weg.
Wir haben halt diese Quasi-Lösung mit der Forge of Wills, mit Pelagos, dass du halt jetzt, aber im Grunde genommen, also was zur Hölle ist die Forge of Wills? Also ich glaube tatsächlich, ne, wieder meine Spekulation, der Primus steckt tatsächlich hinter allem oder das war die Geschichte, die sie ursprünglich erzählen wollten und der Primus installiert seine Krone Dominanz auf die Seelenrichterin, um damit den großen Masterplan ins Rollen zu bringen, was nie passieren wird.
Genau.
Das gestrichen haben.
Das Krasseste dabei ist ja, während alle, ne, jeder Dieb jetzt, also quasi, es müsste keinerlei Verbrechen mehr in Sturmwind und so geben, es müsste auch keine Defiers mehr, weil die wissen ganz genau, wenn die im Maw landen, sind die richtig am Arsch. Aber, was noch viel krasser ist, neben dem, dass es jetzt alle nur noch bei Grün über die Ampel in Sturmwind gehen, die Nachtelfen hocken daneben und lachen die einfach aus, weil die genau wissen, wir kommen da nicht hin. So, wie ich gerade schon im Chat lese. Wie krass muss das sein, wenn jetzt Nachtelfendruiden zusammen mit ein paar Tauchendruiden rumchillen, sich ein paar Pflänzchen wegzünden und sich so sagen, Bruder, du hast ein richtiges Scheißleben, wenn es zu Ende geht.
Ja.
Gott verdammt, das ist nicht thematisiert.
Beziehungsweise man kann halt überlegen, ob es halt so ein bisschen schwierig. Also wir hatten, der Ardenwald ist ja quasi noch so ein gutes Los, was du da ziehen kannst.
Aber da musst du halt erstmal ziehen.
Ja.
Wenn nicht also wieder irgendeiner den Richter crasht.
Also das hatten wir ja bei den Kyrianern noch viel krasser. Ne? Also,
ja, klar. Wie muss sich so jeder Priester und Paladin gerade eben vorkommen?
Ja. Und da wird am Ende wurde dann halt so erzählt, dass Uta es ja geschafft hat, da irgendwie zu etablieren, dass sie jetzt seine Erinnerung vielleicht behalten darf.
Aber auch, das war so schwammig. Das war jetzt nicht so, boah, hier hat sich jetzt alles gechanged und wie, was weiß ich, am USA macht auf einmal, ne, Pock-People sind auf einmal cool und dürfen mitwählen und alles was. Nee, das war so alles so, eventuell könnten wir mal darüber reden. Aber gerade so ein Tyralion, der erste Mal richtig gebankt wurde in Legion, mit Xera und merkte, was Xera eigentlich ist. Dann mit Velen, ebenfalls in Legion. Dann mit Alonso's Foal und was das Licht auch mit dem Untod, dass das eigentlich gehen kann und sowas alles. Shadowlands per se. Und dann natürlich das Ganze jetzt mit der Bastion. Also, dass Tyrallon überhaupt noch an das Licht glaubt, das ist quasi eine komplette Verarsche himself.
Ja, ja, also die, es wird quasi offenbart, eigentlich kommt so gut wie niemand in was auch immer, was sie sich für ein Nachleben versprochen haben, aber ich glaube kaum ein Paladin oder Priester hätte, würde gern ein blaues Männchen werden mit Flügeln. Ich glaube nicht, dass das deren
jetzt auf Lebzeiten?
Jenseitsvorstellung ist. Nee. Ja.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wie gesagt, das ist halt so eine ziemlich krasse Sache, die ich auch schon definitiv lang kritisiere, wo man sagen kann, Sylvanas hatte einfach recht, genau wie Garrosh did nothing wrong. Da war auch Thrall das ganz ist ja klar genau derjenige, so
der falsch ist. Madraxus ist ja das Gleiche. Also ja. Klar, wenn du irgendwie ein untoter Superkrieger warst, dann ist das vielleicht für dich ganz nice. Aber wenn du irgendwie Tauchenkrieger warst oder so, dann willst du dich in so einer Truppe von Seuchen und Lichen und sonst was wiederfinden, wäre eher weniger wahrscheinlich.
Ja, auch nicht nur da, auch bei Nachtelfen und Hasset nicht gesehen. Also das ist ja wirklich ja schwierig, ne? Also wirklich eine ganz schwierige Sache, die da konstruiert wurde und wo ich glaube, ich, wie gesagt, ein Steve Danusa nichts für kann, weil der einfach nur, ja, ich denke, mach das so, wir müssen fertig werden. Und gib ihn. Ich würde mir wirklich wünschen, und wenn ich die Chance hätte, mit Steve Danusa irgendwann nochmal zu sprechen, und ich werde es versuchen, ich würde ihn fragen, wie hätte Shadowlands ausgesehen, wenn es eine Shadowlands-Sage gegeben hätte. Ich glaube, wenn ein Kerkermeister so aufgebaut gewesen wäre, wie jetzt ein Eredikon aufgebaut wird, ne, mit, oh, er kann jetzt gehen und alles wird cool mit ihm. Wenn das so passiert wäre, wäre der Kerkermeister einer der hugesten Badass-Bosse gewesen. Weil der war
ist
cool.
Ist möglich.
Oder mit dem Primus, ne? Also wenn das so ausgespielt worden wäre.
Es gibt auch so ein paar Sachen, und das ärgert die Leute. Und ich verstehe, dass die das ärgert. Und da verstehe ich wiederum nicht, was bei Blizzard los ist, dass die das nicht gerafft haben. Ja. Arthas war zum Beispiel der beliebteste Warcraft-Charakter überhaupt. Arthas ist so bekannt und beliebt, dass...
Bekannt, beliebt weiß ich nie, aber bekannt auf jeden Fall.
Ich würde schon. Also
selbst auch immer, über das also Franchise kennt hinaus kennt man den Lich King.
Genau, das ist so, wie jeder Sauron kennt, auch wenn er Herr der Ringe nicht geguckt hat.
Genau.
Und Arthas wurde durch den Kerkermeister ein bisschen entwertet. Also in der Wahrnehmung der Spielerschaft. Und dass Blizzard das nicht auf dem Schirm hatte, ist sehr naiv. Also sie hätten das von Anfang an besser erklären müssen. Was ist jetzt genau der Einfluss des Kerkermeisters auf Arthas gewesen? Hatte Arthas einen freien Willen oder nicht? Waren die Entscheidungen von ihm oder nicht? Und so weiter. Mhm. Das ist immer noch alles so ein bisschen in der Schwebe. Und das dürfen die nicht machen mit einer ihrer beliebtesten und bekanntesten Charaktere, dass da jetzt überall ein Fragezeichen dran ist, ob das jetzt wirklich seine Handlungen waren.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich sag auch, ich find's huge, wie Arthas zum Schluss nur noch ein Fetzen übrig war und auch der weg war. Das war, finde ich, eine sehr gute Decision, weil sonst hätte Arthas zur Überhand dargenommen. Aber die Aufklärung hätte sein müssen, dass zumindest, dass Arthas, sagen wir mal, im Bilde war, als er die Krone aufgesetzt hat, dass auf einmal nicht Ner'zhul zu ihm spricht, sondern dass sich der Kerkermeister entblößt hat, aber gezeigt hat. Ne? Ja.
Ja, ja.
Dass er sich gezeigt hat und gesagt hat, du bist jetzt meine Marionette. Und dann hätte es nur ein, zwei fette Fancy-Quests reingehen müssen, wo man vielleicht den Lich King in Eiskrone spielt, mit wie er gerade gegen den Willen ankämpft oder so. Und wo dann Arthas eben verschwindet im Helm. Zum Beispiel hätten die Quest einfach bringen müssen, du läufst irgendwo lang und dann kommen immer diese Blasen vom Kerkermeister auf und zum Schluss schneidet er sein Herz raus und wirft es runter. Bam, du hättest jeden gehabt. Du hättest jeden gehabt, weil jeder kennt da unten die Questreihe mit Matthias Lehner, ne, wo man Arthas spielt ja quasi und das alles mitkriegt. Und da hätte die Quest dann ansetzen müssen quasi. Ey, jeder wäre ausgerastet einfach und alles wäre geklärt gewesen.
Es gab ja auch in die eine Quest mit Uta und so weiter und wo er Reue für empfunden hat, dass er nicht der Mentor war, den Arthas brauchte und so weiter. Und ich weiß noch, wie gehypt viele Leute waren, als das in den Dateien war. Aber wir haben so wenig bekommen.
Ja.
Und das hat so viel Potenzial geboten, weil in der Lore ist das schon drin. Also es gibt dieses eine Buch von Uta, wo er niederschreibt, dass er daran zweifelt, dass Arthas ein guter Schüler ist und wirklich an Licht glaubt und also Gedöns. Das hätten sie noch viel besser rüberbringen können und erklären können und also sie hätten so viel Kontext auch für Arthas bieten können und das haben sie alles nicht gemacht.
Ja, deswegen sage ich ja, wenn allein nur das, wie gesagt, wenn es eine Saga gewesen wäre und da hätte sich eine Expansion mit drum hauptsächlich drum beschäftigt, da ist so viel Potenzial, weil selbst wenn du heute Leute fragst, wissen die nicht, dass Arthas eigentlich der beschissenste Schüler überhaupt war und eine arrogante Drecksau war. Der war wirklich eine arrogante Drecksau, der nichts konnte, der wirklich auch talentfrei war und...
Und zu einem Überfluss hat er sich dann noch in die schöne Jaina verliebt und hat da gar nicht mehr aufgepasst im Unterricht.
Ja, genau. Und ein Keltas hat sie nicht gekriegt. Der konnte wenigstens was. Der war wenigstens Erzmagier, überleg mal so. Aber der kleine Schönling, der hat sie dann bekommen, ne? Immer die Schönen, immer die Blonden. Ich wusste. Nein, Spaß.
Ja, gut, Keltas ist auch blond.
Stimmt, scheiße. Aber ist ein bisschen älter, vielleicht zu alt.
Ah, wer weiß.
Ja, also wie gesagt, da ist so viel Potenzial liegen geblieben und ich sage, es ist nicht Steve D'Anunzio seine Schuld, sondern es ist der Zeit geschuldet, ganz klar. Steve D'Anunzio hat das nicht verdient, weswegen ich auch denke und was ich sehr schätze, er still und heimlich geht. Er macht kein großes Trara raus. Ich denke, er hat bei Blizzard dafür gesorgt, dass von Blizzard-Seiten da kein Trara rausgemacht wird, sondern ich meine, er war fucking zwei Monate weg und wir haben es erst drei Monate später erst erfahren. Ich glaube, 2 Wochen bevor das überhaupt jetzt öffentlich geworden ist, hatte ich ja schon einen Tweet darüber gemacht und gefragt, ey, ist Steve D'Anunzio nicht mehr da? Da hatten wir ja auch im Lorewalker darüber gesprochen. Wir wären dann niemals drauf gekommen, wenn nicht diese, 2, 3 Geflüster gewesen wären. Das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er einfach geht und sagt, ja, ey, ist halt vorbei. Ja. Er hätte es auch lauter machen können.
Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, dass Steve D'Anunzio Qualitäten hat, die Chris Metzen manchmal fehlen und umgekehrt. Ich glaube, die hätten sich gut ergänzen können.
Ich denke, das wäre das Perfect Team gewesen, ja.
Ja, von daher, ich finde das schon eher schade. Was ich besonders schade finde im Übrigen, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil ich wieder mal den Fehler gemacht habe, in Reddit reinzuschauen. Und da habe ich mir ein bisschen so die Kommentare durchgelesen. Vor allem auch nur die Top-Kommentare. Ich habe jetzt nicht irgendwie runtergescrollt und mir den Kommentare angeguckt, die keiner geliked hat oder so, sondern die Kommentare, wie 300 Likes oder so drauf waren. Und die sind halt nur diskreditierend und beleidigend. Ja. Und also selbst wenn sie nicht beleidigend sind, sind sie einfach nur sehr... Also unsachlich und versuchen einfach nur, sich über Steve D'Anunzio lustig zu machen und so weiter. Und das finde ich schon sehr komisch. Da habe ich wieder daran erinnert, warum ich normalerweise nicht in Reddit reingucke.
Ja, vor allem bei den meisten, wenn du die mal nachfragst von denen, die das geschrieben haben, die haben wahrscheinlich nicht mal einen Plan darüber. Das ist das Traurige da halt bei, ne? Die haben halt keinen Plan darüber. Würdest du heute aus dem Stand ein Nobel, gut, im Partner-Discord hat er ein bisschen sogar darüber geschrieben, deswegen kann ich es halt sehr gut sagen. Würdest du einen Nobel fragen, würdest du einen Craft fragen, würdest du, keine Ahnung, einen Bellular fragen oder sowas alles? Die sagen alle und haben auch einen Teles in Evitil, die schreiben alle, ey, Respekt, Mann, geiler Job. Hast ein paar coole Sachen gemacht.
Ja, ja.
Da würde jeder die Plan haben.
Es von gibt den natürlich Dingen. Kritik von verschiedenen Leuten. Ich glaube, Nobel kritisiert zum Beispiel dieses Perspective-Ding immer sehr. Ja, also er hätte lieber eine Erzähler, also dass die Chroniken einfach Fakt sind und nicht perspektivisches Erzählen sind. Aber das sind Details aus meiner Sicht. Das ist weit weg von irgendjemand schreibt einen Kommentar, in dem er schreibt, der hat keine Ahnung von Geschichten erzählen. Ja, ja. Das ist ein kompletter Vollidiot.
Und das ist ja auch dann
unterschiedlich.
Das ist ja eine gute Kritik. Das ist ja auch was, das ist dann auch Geschmack wiederum natürlich. Geschmack ist eine subjektive Sache, so wissen wir alle, ne? Aber technisch gesehen kann man Steve D'Anunzio nichts vorwerfen. Sorry, aber technisch gesehen, der Typ hat sein Handwerk, also seine Spezialität, sag ich mal, dieses Einzelne erzählen, dieses Stay a While, sich mitnehmen, dich beschäftigen im Kopf, dass dein Kopf wirklich beschäftigt ist. Sorry, aber das hat der Bombe gemacht. Aber natürlich kann man kritisieren da Sachen. Viel, ja. Aber ja,
schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass, also eine Sache, die halt sehr gelitten hat in WoW in den letzten Jahren, war dieses... Oh, wir müssen schnell zu Ende kommen.
Ja.
So, wir haben nur noch ein paar Monate und da muss ja schon wieder das nächste Addon kommen und so.
Ja,
schlimm. Und darunter leiden sehr viele Geschichtsstränge. Das war spätestens in
WoD.
Battle for Azeroth so. Also, ja, ich würde sagen, bei WoD fängt das an, aber spätestens in Battle for Azeroth, Anzoff wurde sehr schnell zu Ende erzählt und Shadowlands das gleiche und jetzt in Dragonflight haben wir das schon wieder. So ein bisschen. Also erst war Dragonflight ja sehr langsam vom Pacing, ne? Aber man hat schon gemerkt, in den letzten 6 Monaten hat das extrem angezogen und du merkst immer, alle Geschichtsstränge werden so abrupt beendet. Mhm. Und das ist halt nicht so schön. Ja. Und ja. Ich kann mir vorstellen, dass Chris Metzen da was verändern wird. Weil ich glaube, unabhängig davon, ob er das besser kann oder nicht, hört man mehr auf ihn. Mhm. Ich glaube, wenn Chris Metzen sagt, hey, nee, ich will das noch erzählen, hat er eine größere Chance, sich durchzusetzen als Steve Denuser.
Ich glaube, das war jetzt beim großen Umbruch Ende Shadowlands einfach ein großes Ding, was wahrscheinlich Ian, Holly und Chris Metzen gesagt haben, das müssen wir machen. Das setzen wir jetzt auch mit um. Zusehen, wir müssen diese alten Features aufbrechen, wir müssen Allianz Horde irgendwie ermöglichen. Diese Grundpfeiler, die eingerissen wurden vor gut 1,5 Jahren, Übernahme Microsoft, installieren Mike Gebauer, alles Alte rausschmeißen. Ich glaube, das war mit einer Grundbedingung, weshalb überhaupt Chris Metzen zurück ist.
Ja,
ich glaube, deswegen ist er überhaupt wieder gekommen und hat gesagt, yo, jetzt können wir es versuchen. Ich glaube, das war auch das, was ihn damals so ein bisschen rausgetrieben hat. Dieses, du kannst nicht frei wieder dein ganzes Universum erzählen. Deswegen denke ich auch was anderes. Ich habe dir noch ein Bild geschickt, gerade eben im Discord.
Ja.
Ich glaube, das ist auf Chris Metzen sein Mist gewachsen. Weswegen, ich denke, du hast bei den Arathor recht in der nächsten Erweiterung. Aber die Zwerge, die sind ein Geschehnis von Chris Metzen. Weil, ich erinnere mich an einen Tweet zurück, dass Chris Metzen oder in Hearthstone. In Hearthstone sind ja neue Titanen eingefügt worden. Und unter anderem die eine neue, ich habe den Namen von der schon wieder vergessen, die Titanen des Lichts, keine Ahnung, also die dafür sorgen soll, dass die wieder alle zusammenkommen. Die Titanen, die neue, genau die Dame. Die wurden ja eingefügt, neu in Hearthstone, da wurde auch direkt gesagt, ey, das ist nur Hearthstone, bla bla bla. Und kurz danach wurde erklärt, dass Chris Metzen teamübergreifend auch gerne mal mit Hearthstone denen so ein bisschen Tipps gibt und dies, das und jenes. Und ich glaube, Chris Metzen ist schuld an dieser neuen Titanin und die passt auch sehr zu Chris Metzen. Also alles, was man so drumherum nimmt und sie nimmt und so weiter und wofür sie steht, ist sie ziemlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber sie ist vergleichbar mit Old Thrall. Sehr vergleichbar mit dem alten Thrall, wie der so ist, seine Ansicht, seine, hast du nicht gesehen? Und sie ist halt, ja, so ein bisschen Paladin, aber so ein bisschen Irdan. Und wie man hier sieht, das ist ein Fanbild, nicht ein Fanbild, ein Blizzard-Bild aus Hearthstone mit den Zwergen, die wir jetzt in The War Within bekommen. Das ist eine ziemlich witzige Angelegenheit. Weil ich glaube, wir kriegen doch noch die Titanen. Und ich glaube, das ist so ein Ding von Chris Metzen. Und ich glaube, das ist auch was Steve da nicht so unbedingt wollte. Wieder zurück zu diesem Titans in Everything.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das die, also wenn, es ist jetzt großes Wenn hinter, wenn die The Last Titan sie ist, ich habe und nicht Azeroth und nicht Sargeras und nicht Amantul, das
sie
sind
kann ja auch Azeroth sein.
Das kann, ja, okay. Aber wenn keiner der drei das ist, ich glaube, dann wird das extrem auf die Füße fallen von Chris Metzen. Ich glaube, das würde nicht gut ankommen.
Ich glaube, Chris Metzen hat sowieso gerade einen verdammt wackeligen Stand und ich glaube, das ist ganz vielen nicht bewusst. Der muss jetzt liefern. Ich meine, der wurde gefeiert. Das tat mir tatsächlich auch für Steve Denuser ein bisschen weh. Ich will gar nicht wissen, wie er die BlizzCon. Ich glaube, der hat die BlizzCon nicht gesehen, die Eröffnung zumindest von Chris Metzen. Weil, ey, ich kenne kaum Rockstars, die so gefeiert wurden wie er. Ich meine, ich war da vor Ort. Die Energie vor Ort.
Ja.
Ey, schwierig. Also, das war schon sehr krass.
Und ja, da ist ein Fankult da, ne? Das ist vergleichbar mit Stanley oder
Gene Roddenberry. Ich würde nicht mal sagen, ein Fankult. Klar, die Fans wie wir sind ausgerastet, keine Frage. Aber das, was Chris Metzen bringt, Leute, die gar nicht wirklich wissen, wer Chris Metzen ist, der gar nicht, die nur wissen, hey, das ist doch der, der alles cool gemacht hat, so, weißt du? Da ist so eine Art, da ist so eine Art Blase entstanden um Chris Metzen, wo viele gar nicht wissen, was und wer Chris Metzen überhaupt ist. Und Ich glaube,
Amitos übrigens. Genau, Amitos. Ich hab's ja gesucht.
Ich glaube, wenn Chris Metzen jetzt nicht Glorifizierung, ja, ein Hochheben, was viele Leute heben ihn hoch, obwohl sie nicht wissen, warum sie ihn hochheben. Und ich glaube, der Ziel steht da auf dem ziemlich, also wenn das jetzt nicht funktioniert und nicht ankommt, dann ist richtig was los.
Das hat so ein bisschen was von Messias.
Ja,
so
voll.
Der kommt jetzt und soll WoW retten.
Ja, das ist wie Kane in Command & Conquer 4, das kann nur schief gehen.
Ja. Und ja, ich glaube, was immer er macht, wird die Leute enttäuschen.
Ja.
Weil die Spielerschaft ist zu groß und Chris Metzen war zu lange nicht da. Und egal, was er tut, er wird nicht die Erwartungen der gesamten Spielerschaft erfüllen können.
Das größere Problem sehe ich darin, er wird aufbauen müssen. Und er kann nicht gleich mit einem Banger um die Ecke kommen. Der Banger war jetzt natürlich noch das Schwert mit dem Cinematic. Absoluter Banger. Aber der hat ja nur noch mehr angetrieben, dass das jetzt gelöst werden muss. Und das wird er nicht können.
Man merkte das ja schon bei der Wurzel-Saga, dass er, also The War Within ist ein Aufbau. Und Midnight, da merkt man schon, das hat er schon so richtig so angehypt, so von wegen, hey, wir gehen zurück in die alte Welt. Dann gibt's noch The Last Titan. Mhm. Da hat er noch darüber hinaus angeteasert, der Kampf gegen Licht und Schatten und sowas. Aber da müssen wir erstmal hinkommen.
Genau.
Du kannst nicht von 0 auf 100, sondern du musst irgendwie erstmal aufbauen.
Und das ist nicht die heutige Gesellschaft. Die heutige Gesellschaft hat keine Geduld. Die können nicht eine Expansion warten. Die brauchen jetzt erster Patch. Raid muss ein absoluter Banger werden.
Ansonsten schwierig. Genau. Ja, und die Frage ist, ob die, genau, was du richtig sagst, ob die Spielerschaft das schafft, 2 bis 3 Jahre zu warten, bis sich das halt alles entfaltet, was er jetzt versucht aufzubauen. Ich glaube, das klappt nicht. Und gleichzeitig musst du die alle hooken die ganze Zeit.
Ja. Ne?
Und ich glaube, dieser Hook, du kannst die nicht alle abholen. Manche Leute wollen wieder Orks gegen Menschen sehen, andere wollen halt die Titanen sehen, andere wollen die Void Lords sehen. Und klar, es gibt diejenigen, die sind irgendwie mit allen zufrieden, aber ja, I don't know. Das ist nicht die heutige Gesellschaft.
Fertig.
Die
große Spielerschaft ist nicht das. Das ist das. Die große Spielerschaft wird von Patch zu Patch gehypt, aber die denkt nicht über 2 Patches weiter. Das ist das große Problem, was wir heute haben in einem Live-Game wie World of Warcraft. Du kannst da nicht drauf hoffen, ey, wir fangen jetzt an. Und dann guck dir die Anhänger-Dungeons an. Anhänger-Dungeons, ein komplett absolut geiles System. Aber wonach schreien gerade eben alle? Warum nicht im LFR? Anstatt, dass sie jetzt diese Anhänger-Dungeons sagen, ey, cool, die fangen doch jetzt erst an. Alle heulen rum, warum LFR jetzt nicht gekommen? So, und das ist das Problem an der heutigen Spielerschaft. Sie wollen direkt alles. Der ganze Kuchen muss sofort kommen.
Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, also nicht der einzige, warum sie sich für Xalatas entschieden haben als Tool, weil Xalatas ist bereits aufgebaut.
Ja.
Ich weiß nur nicht, wie gut das funktioniert.
Wie lange die dazu treiben können.
Nee, nicht deshalb, weil ich weiß nicht, wie bekannt Xalatas tatsächlich ist. Also wir kennen sie in- und auswendig, das ist mir klar. Aber ich weiß nicht, wie sehr das ist für Leute, die nicht so Lore interessiert sind. Weil Xalatas kennst du erstmal nur, wenn du Priester gespielt hast. Oder wenn du WoW-Lore-Videos guckst. Ansonsten
ja, aber ich glaube schon, Xalatas ist schon ziemlich bekannt, würde ich behaupten. Aber der Punkt ist, wie lange kann man sie machen? Also, sie müssen jetzt mehr von ihr präsentieren. Und das wird jetzt so eine Gratwanderung auf einem ziemlich, ziemlich dünnen Seil. Gibst du zu viel, wird sie zu
wie ein Endsoff. Ich sag mal so, Chris Metzen hat ein paar Möglichkeiten, das hinzubekommen. Mir fallen direkt 2 ein, nämlich Ashara und Illidan. Die kann er beide zurückbringen, auch logisch, dass sie jetzt wiederkommen werden. Und ich glaube, das holt auch viele alte Hasen ab.
Auf jeden Fall.
Er wird sich damit auch sehr viel Kritik einfangen, weil viele Erwartungen an diese beiden Charaktere sind, weil das ist ähnliches Problem wie mit Sylvanas.
Sylvanas ist auch viel schlimmer.
Ja, aber ähnliches Problem grundsätzlich. Er muss jetzt ein bisschen aufpassen, was er mit diesen Charakteren macht. Also er darf sie nicht auf einmal wieder eine völlig andere Richtung schreiben oder so. Und auch alles, was sie machen.
Das ist sein Problem. Also das ist ja seine Schwäche. Dass genau das kann er nicht so gut. Also in der Vergangenheit. Diese Single-Character Dings, das ist, ja, das war Steve's.
Ja. Aber die tragen das. Nicht umsonst ist es auch so, dass der Cinematic von The Warwolf im Thrall und Anduin zeigt und sonst niemanden.
Ja.
Da ist kein No-Name-Stein-Titanwesen sondern da sind zwei Charaktere, die sollen die Spieler abholen.
Hier, warum, nehme ich an die Hand, gesagt, die hat, er hat das geschrieben. Er hat ja direkt gesagt, das ist sein Ding, ne? Das hat er ja geschrieben. Ja, ja. Und warum auch eine Aleria dann im Feature-Ding vorkommt.
Genau,
das ist das Nächste.
Ja, aber ich glaube, Aleria ist auf eine Stufe tiefer als Thrall und Anduin. Ne?
Aber, genau. Aber du holst damit die Leute, weil da wird alles rein spekuliert. Und die Lehre vor allem sofort mit rein spekuliert, weil auch Xala und so. Das heißt, er weiß schon, welche Feuer er im Ofen hat, welche Eisen da drin liegen, das weiß er. Und der weiß, der Ofen ist auch echt ziemlich hot. Der muss nur diese Eisen richtig rausholen und zum passenden Zeitpunkt rausholen. Und ich glaube, dass er auch Sylvanas zurückbringen wird. Und das ist der schmalste Grat, den er überhaupt zu überwinden hat, weil er wird Sylvanas bringen. Die Frage ist, wird er sie jetzt nur mit einer Thanos bringen? Wird sie wieder eine tragende Rolle irgendwie kommen? Bei den Untoten, bei den Elfen?
Ist halt sehr, sehr schwierig. Also, ich glaube, klug wäre, wenn er sagt, ich will Sylvanas zurückbringen. Vielleicht mit Risa oder so, oder mit einer Thanos so. Bisschen familiär, nicht zu tragen. Während Twilight. Und dann gibt er dieses Thema jemand anderem. Christy Golden oder so. Und dann soll die das schreiben.
Ja.
Ich glaube, das sollte nicht Chris Metzen schreiben.
Ich glaube auch, das ist der beste Punkt, den er machen kann. Sie mit Verisa und Aleria zurückholen. Bring Aleria in eine ähnliche Situation, wo Sylvanas war. Ne? Hat ja schon das Buch angedeutet, die drei Schwestern und so weiter. Der Comic.
Ja.
Dass Aleria vielleicht doch abrutscht, bei Berlin Bahnhof Zoo unterwegs ist und dann muss halt dann Sylvanas kommen irgendwie. Risa holt Sylvanas als letzten Ausflug und dann, und das ist glaube ich das Einzige, was er irgendwie machen kann, ist Anduin die Schlüsselfigur, die sozusagen die Erlaubnis erteilt, dass Sylvanas zurückkommt. Weil über einen Anduin kann er das bringen.
Ja, ja, dass Anduin irgendwie so erlässt aus königliches Dekret. Die steht im Exil unter Schutz. Niemand darf sie töten, aber sie soll auch nicht irgendwie Herrscherin werden oder irgendwie so.
Ja, genau. Er legt die Hand dafür ins Feuer, erntet von mir aus auch richtig noch Palaver von Tyrande, die ja Gott sei Dank nicht mehr zu melden hat. Das ist sehr schön, weil die Tochter wird das nicht tun. Aber Tyrande kann tun. Das ist
genau,
halt cool.
Genau, Gen macht auch eine Protestnote und so. Können wir noch ganz viel Sachen machen, was das betrifft. Aber sowas würde funktionieren, dann kriegst du auch diese Warners-Fanboys. So. Ist aber, wie gesagt, es ist sehr schwierig, alle abzuholen. Und ich glaube, vielleicht ist es sogar möglich, aber es ist extrem schwer.
Und wenn er das geschafft hat, dann kann ich da auf jeden Fall stehend applaudieren. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, und ich glaube, er wird das nur schaffen, wenn er sich Hilfe holt. Ne? Also, ich glaube, er muss einfach anerkennen, dass er bestimmte Dinge kann und bestimmte nicht. Und die er nicht kann, dass er die abgibt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, woran es scheitern könnte. Dass Chris Metzen zu großes Ego hat, bestimmte Dinge abzugeben. Weil er einfach merkt, dass er halt nicht so gut ist im Erzählen von persönlichen Charakterentwicklungen.
Ja, sehe ich auch. Sehe ich auch. Ist halt schwierig. Ist halt wirklich von vorne bis hinten schwierig. Aber ich muss sagen, also wie gesagt, abschlusstechnisch zu Steve DeNusa, dass es wirklich schade ist, dass er weg ist. Und ich glaube, er hätte das genau machen können, diesen Part übernehmen können, den jetzt wahrscheinlich Christy Golden übernehmen wird, weil sie da auch sehr gut ist in diesem Bereich. Ja. Die kann das Ganze. Und ich finde halt sehr schade, dass wir wahrscheinlich den ganzen Aufbau von Amidra-Stil und alles Mögliche, dass der jetzt komplett wertlos ist, wie die Schwursteine, glaube ich.
So ein bisschen, ja. Ich meine, ja. Ja, also, ich weiß nicht genau, wie Chris Metzen über Dragonfly denkt. Sehr schwierig zu sagen. Ich glaube aber, es ist okay für ihn, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, Shadowlands ist für ihn schlimmer. Weil Dragonfly hat lore-technisch jetzt nicht so viel gemacht.
Nee.
Da sind jetzt halt diese Inkarnationen und die sind irgendwie, und einer von denen hat überlebt, die anderen sind sowieso alle schon. Haben das Gras gebissen, mehr oder weniger. Und der ist jetzt einer von vielen Leuten, die er in den Raid packen kann in The Last Titan. Okay, cool. Ich glaube, das ist ihm egal. Ich glaube eher Shadowlands, weil Shadowlands rüttelt an den Kosmos-Lore-Festen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, für Chris Metzen viel schwieriger.
Ich glaube auch, er kann, und ich glaube, deswegen ist auch in Dragonflight sehr viel nicht vorhanden. Die ganze Katka-Ausspielung, die ganze Volkaros-Ausspielung und so. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Grund, warum es nicht da ist. Auch der Rest in Amidrasil, warum der nicht ausgespielt wurde. Tyr, ich glaube, Tyr ist ein komplettes Opfer von Chris Metzen, weil
das
Chris ich denke, Metzen genau da, hat, nein. Genau, ja. Ich glaube, da, genau da ist Steve DeNuso und Chris Metzen komplett auseinander. Ja. Und ich
und der
denke.
Der ist zu wichtig, weil Tyr ist halt einer der. Also es gibt ja noch Odin und Tyr und alle anderen Wächter sind irrelevant geworden.
Völlig.
Wenn Chris Metzen für die Wurzelsaga was für Tyr vorgesehen hat, dann ist sein Veto wahrscheinlich zu groß.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ich denke, Tyr ist derjenige, also es ist wahrscheinlich, warum Tyr nichts tut, nicht da ist und sich nur mal einen Arm bewegt und jetzt auf große, große schwarze Depri-Phase schiebt. Ich glaube, das ist wegen Chris Metzen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und ich glaube, dass wir sonst, was alles Amidrasil aufgebaut hat, was wir uns alles herkonstruieren können durch Amidrasil, alles, was dahinter so war, ich glaube, der ganze Bums kommt jetzt nicht mehr. Auch sowas wie, was mir letztens erst super krass wieder aufgefallen ist, das, was Laro da im Raid sagt, das Zeitalter des Traumes ist vorbei. Das Zeitalter des Feuers beginnt. Ich glaube sogar, dass Steve DeNuso da wirklich hin wollte. Er wollte Ilun wahrscheinlich wirklich revealen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er im nächsten Add-on Ilun revealed hätte und wir rausgefunden hätten, dass wir wirklich gerade im Zeitalter, wie wir schon mal gesagt haben, ne, wir sind in unterschiedlichen Epochen und wir sind gerade im Zeitalter des Traumes. Ilun ist wahrscheinlich irgendwie versklavt und der Traum sind wir und alles Mögliche. Mhm. Und ich glaube, da ist Chris Metzen dann reingegrätscht.
Ja, es gibt dieses Zitat von Chris Metzen, ich finde das gerade nicht, aber es gibt dieses Zitat von Chris Metzen über Ilun, dass Chris Metzen vor vielen Jahren, vielleicht denkt er mittlerweile anders darüber, aber vor vielen Jahren hat er gesagt, dass er der Meinung ist, Ilun sollte für immer ein Mysterium bleiben.
Ja. Und ich denke, das ist dann auch der deswegen habe ich zum Schluss jetzt aufgehoben, ich denke, das ist der große. Ich glaube, das wollte vielleicht auch so, ich weiß nicht, so ein Steve DeNuso, wenn ich mir den aus den Interviews und so nehme. Ich glaube, man hat es an Shadowlands gesehen und ich glaube, das war so ein bisschen, also entweder die lassen mich den Bums jetzt machen oder ich habe hier keinen Wert und kann hier nicht bleiben. Weil entweder darf er die Lore wirklich schreiben oder eben nicht. Und ich glaube, das war dann, ja, das Ergebnis haben wir jetzt gesehen. Nee, Ilun wird nicht kommen. Und damit sehe ich auch ziemlich, ziemlich schwarz, dass wir eine Ilun, mehr als wir bisher hatten, werden wir nicht kriegen.
Oder es kommt die Geschichte mit dieser Titanin hier, diese All.
Ja.
Wie hieß sie nochmal? Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen.
Amitus,
dass das Ilun ist. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann drehen alle durch.
Ja, nee. Ich glaube, Chris Metzen wird Ilun nochmal ein bisschen zaubern. Also noch ein bisschen höher zaubern. Sie noch ein bisschen pushen, dass wir merken, sie ist außerhalb dieses Kosmoses und dann wird er sie in Ruhe lassen.
Mhm.
Das war's. Er wird sie noch höher ziehen, dass man wirklich weiß, es ist was. Azeroth wird ihn definitiv nicht anpacken, sondern was typisch Chris Metzen ich sehen würde, dass Amitus kommt und die Titanen zurückzieht, dass wir die Titanen auch gar nicht wirklich erleben werden.
Ja.
Weil das ist Chris Metzen. Chris Metzen hätte nie in Sargeras ausgespielt. Chris Metzen hätte nie die Titanen ausgespielt in Legion. Auf gar keinen Fall.
Beziehungsweise, wenn er es gemacht hätte, dann hätte er sie entweder nicht gezeigt.
Genau.
Oder zumindest nicht so. Also nicht jeden Einzelnen und keine Ahnung.
Genau,
was, sondern
so vorgestellt, sowas. Genau. Die sind Gottheiten.
Dann wäre Sargeras eine Wolke geblieben. So
genau.
Kann man es auch sagen.
Genau. Und ich denke, das wird er so holen. Amitus wird kommen, wird die Titanen versöhnen. Sie werden sich alle wieder verziehen und wir haben wieder irdische Probleme.
Ja. Ich würde vorschlagen, wir beenden das mit einem Wunsch, weil das Ding ist halt so, Chris Metzen hat jetzt ein Erbe auch anzutreten, nämlich das von Steve DeNuso. Und etwas, was ich mir wünschen würde für The War Within, dass er irgendwie, irgendwo, das muss nicht groß sein, das kann nur ein Buch sein, wie ein Ingame-Buch oder eine Quest oder so, wo nochmal aufgegriffen wird, ob die Seraphs, ob die Ersten eine Rolle spielen und welche. Dass er das nochmal einordnet. Weil für mich, der sich über Gedanken macht, jetzt gerade über die Lore, ist das so ein bisschen der Hauptpunkt, wo ich ein große Fragezeichen dran habe. Ist das jetzt noch Kanon? Und wenn es Kanon ist, in welcher Hinsicht? Ist das jetzt Kanon in Hinsicht, das erzählen halt die Mittler und die Bediensteten von Oribos? Oder ist das tatsächlich so, dass es diese Ersten gibt, dass sie irgendwie den Kosmos erschaffen haben, dass es die Seraphs gibt, die irgendwie alle Domänen formen und erschaffen und so weiter? Oder ist das jetzt alles Shadowlands exklusiv und der Rest spielt keine Rolle?
Ich denke, genau dafür kriegen wir eben Chroniken 4 und deswegen heißen sie auch Chroniken 4 und nicht 5. Weil in der Theorie wären sie ja 5. Ich glaube, dass er genau das dort machen wird. Aber ja, den Wunsch, den hege ich. Ich setze noch einen oben drauf und wünsche mir die Anerkennung von Steve Denusa seitens Chris Metzens. Egal, ob die jetzt meinetwegen kann ein Chris Metzen denken, dass Steve Denusa sein Spiel versaut hat, aber sorry, du bist gegangen. Wenn du gehst und es in andere Hände legst, egal ob du krank bist, ist ja in Ordnung, verstehe ich, kann ja alles nachvollziehen. Du kannst auch drum bitten immer noch, ey, mach mal bitte so in die Richtung, das ist so mein Ding. Und dann kann Steve den nur das auch respektieren. Aber es war sein Job, er hat das Ding angenommen, Chris Metzen war nicht da. Also egal, wie sehr der Disput untereinander ist, weil Chris Metzen sagt, oh, das war aber nicht mehr meins, muss er dem Ganzen respektieren. Und ich finde, das hat Steve Denusa verdient, vom Meister himself zumindest noch eine
Anerkennung. Er kann es ja sogar ein bisschen relativieren. Er kann ja sowas sagen wie, Steve Denusa hatte einen extrem schwierigen Job, nachdem Afrasiabi und ich weg waren oder so, dass er das einleitet, damit man so ein bisschen in den Kopf bekommt, okay, schon klar, dass das schwierig ist, so, ne?
Und genau, der muss ja nicht schleimen, der muss nicht irgendwann aus der Luft greifen. Er kann sich so viele steile Vorlagen nehmen, weil halt so viel Scheiße war. Weil ich es gerade noch mal kurz im Chat lese, nur zum Erinnern. Wir haben die Chroniken von Schattenlande. Das war ja dann quasi
die Grimoire hießen.
Genau, Grimoire von Schattenlande. Das war unter uns allen und auch von Blizzard genannt, eine Fortsetzung der Chroniken, nur nicht Chroniken.
Darum war da ja auch eine Kosmoskarte drin und so Geschichten.
Genau, und die war ja auch genauso aufgebaut und. Nur deswegen nennt Chris Metzen jetzt eben Chroniken 4. Ich glaube, das ist bezeichnend genug. Ja, also wie gesagt, abschließend, ich möchte einen großen Dank an Steve Denusa ausgeben, auf jeden Fall, weil ich glaube, der hat sehr viel geleistet. Kritisch betrachten kann man ihn definitiv, aber er hat Gutes geleistet, schöne 10 Jahre. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, egal wohin es ihn verschlägt.
Ja, ich auch. Ich bin zuversichtlich, er kriegt auch wieder einen guten Job. Aber ich bin auch sehr glücklich mit dem, was er geschaffen hat. Ich glaube, die Sachen, die schiefgelaufen sind, die waren eher Blizzard insgesamt zu verschulden und nicht ihm persönlich.
Genau. Ja, wunderbar. Dann, wie gesagt, heute ein bisschen kürzere Folge. Beide ein bisschen angeschlagen, halstechnisch. Wir hoffen mal bald auf ein bisschen Piraten-Stuff, aber das wird wohl nicht so schnell kommen. wir schauen mal, was wir dann für die nächste Folge irgendwie vielleicht noch parat haben.
Jo, machen wir so.
Alles klar. Dann vielen lieben Dank an die ganzen Zuschauer, Zuhörer und habt einen stabilen Abend. Tschüss.
So ist es.